Herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera, wo Sie interessante und spannende Themen zur Geschichte der Stadt, hin und wieder aber auch einen Blick über den Tellerrand in die Weltgeschichte hinaus erwarten. Unsere 18. Folge wird etwas anders als die vorangegangenen, denn es gibt heute keinen Gesprächspartner und keine Gesprächspartnerin, sodass ich das heutige Thema ganz allein vorstellen werde. Aber zunächst möchte ich mich selbst einmal vorstellen. Ich bin Tabea Hassan, eigentlich Museumspädagogin im Stadtmuseum, aber auch Produzentin des Podcasts Stadtgeschichten. Wie in der letzten Folge angekündigt, begeben wir uns heute auf die Spuren von True Crime und lösen einen historischen Kriminalfall aus dem Jahr 1874. Bevor ich aber beginne, eine kleine Triggerwarnung vorneweg. Unser heutiger Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet und beinhaltet Gewalt, die explizite Beschreibung dieser und Mord. Wenn Sie sich mit so einem Thema nicht wohlfühlen, dann überspringen Sie bitte diese Folge. So, und jetzt können wir mit der heutigen Stadtgeschichte starten. Im letzten Jahr durchstöberte ich für ein Projekt die Gererer Zeitung aus dem Jahr 1874 und stieß auf einen Artikel, der sich mit einem Mord in der Residenzstadt beschäftigte. Ich notierte mir ein paar Eckdaten zu diesem Vorkommnis und hatte schon im Hinterkopf, zu diesem Thema eine Podcast-Folge zu machen. So recherchierte ich weiter in der Gererer Zeitung, um mehr über den Fall, die Umstände, das Opfer, den Täter und so weiter herauszufinden. Ja, auf was für eine grausame Geschichte ich dabei stoßen würde, war mir zu Anfang nicht bewusst. Tageszeitungen sind wichtige historische Quellen, die nicht nur Aufschluss über große geschichtliche Ereignisse geben, sondern auch lokalgeschichtlich von Bedeutung sind. Die erste Tageszeitung hier in Gera war die Aufrichtig Deutsche Volkszeitung, herausgegeben von Christoph Gottlieb Steinbeck im Jahre 1795. Später wurde sie in Geraische Zeitung und dann in Gererer Zeitung umbenannt. 1874 fand sich in der Zeitung, neben Anzeigen für allerlei Geschäfte, Annoncen, politischen Nachrichten, auch ein Lokalteil, der über bestimmte Ereignisse in der Stadt Aufschluss gab. Darunter Nachrichten über kommende Theaterstücke, Veranstaltungen des Schützenvereins, Mitteilungen über Markttage, aber eben auch Berichte über Unfälle, Selbstmorde, Tierquälereien und kriminelle Begebenheiten. So wird auch über den Mord an Frau Christiane Anders, 78 Jahre alt und Inhaberin eines Lederwarengeschäfts hier in Gera, berichtet. Die Uhr schlägt 5. Plötzlich ertönt in der Stille des noch frühen Morgens des 4. Oktober 1874 die Glocke an der Tür des Lederwarengeschäfts in der Schlossstraße 13. Der Mann, dessen Zimmer sich über der Eingangstür befindet, blickt kurz auf die Uhr, dreht sich dann wieder um und schläft weiter. Ein paar Stunden später wartet genau dieser Mann vergeblich auf seinen Morgenkaffee. Frau Anders, die Besitzerin des Lederwarengeschäftes und gleichzeitig seine Vermieterin, bringt ihm diesen jeden Morgen. Doch warum sie heute nicht auftaucht, ist für ihn unerklärlich. Obwohl heute Sonntag ist, hat er noch einige Dinge zu erledigen, bevor morgen wieder die Arbeitswoche beginnt. Als Kommis bzw. Konturist arbeitet er. Um nicht noch länger auf seinen morgendlichen Kaffee warten zu müssen, geht er die Treppe zum Lederwarengeschäft hinunter, um nach Frau Anders zu sehen. Als er den Laden betritt, steht dort ein Mann. Wie erstarrt und mit weit aufgerissenen Augen zeigt er auf etwas am Boden Liegendes. Es ist Frau Anders, übersät mit Messerstichen in einer großen Blutlache. Was war hier nur passiert? 2 Tage später, am Dienstag, dem 6. Oktober 1874, wurde zum ersten Mal über diesen Fall in der Gärerer Zeitung berichtet und ein möglicher Tathergang detailliert beschrieben. So soll sich am Samstagabend, dem 3. Oktober, nach 9 Uhr ein Mann noch Zutritt zum Geschäft verschafft haben, obwohl Frau Anders gerade im Begriff war, zu schließen. Dass der Unbekannte noch bedient wurde, bezeugten einige eingepackte Gegenstände auf dem Ladentisch. Anscheinend fragte er dann nach Kalbleder, welches sich auf einem Regal befand. Um dieses herunterzuholen, musste Frau Anders auf eine Ladentreppe steigen. Genau in diesem Moment erhielt sie einen Schlag auf ihren Hinterkopf, fiel die Treppe herunter und lag bewusstlos am Boden. Welchen Gegenstand der Täter dafür benutzte, konnte nicht ermittelt werden. Er griff dann zu einem Messer, welches Frau Anders zum Ausschneiden des Leders verwendete, und fügte ihr einen breiten Schnitt über der Stirn, Stichwunden in Hals und Schläfe und schlussendlich am Herzen zu. Dort blieb das Messer stecken. Dieses konnte während der durchgeführten Obduktion nur mit großer Kraftanstrengung entfernt werden. Nach dieser grausamen Tat folgte der Raub. Doch wie viel Gold und andere Dinge gestohlen wurden, ließ sich zu Anfang nicht genau erkunden. Frau Anders wird als etwas verschlossen beschrieben, die auch Familienmitgliedern keine Auskunft über vorhandene Geldsummen oder sonstige Vorräte gab. Obwohl Frau Anders in einer Blutlache vorgefunden wurde, konnten keine weiteren Blutspuren oder Fußabdrücke entdeckt werden. Frau Anders wurde am nächsten Morgen von einem Mann, der früh Leder kaufen wollte, in ihrem Laden entdeckt. Auch ein Kommis bzw. Kontorist, der bei ihr im Haus lebte, nahm das Verbrechen zur gleichen Zeit wahr. Er sagte aus, dass er abends zuvor um 11 Uhr nach Hause gekommen war und alles ruhig gewesen sei. Aber, wie vorhin beschrieben, hat er um 5 Uhr die Ladenglocke vernommen, woraus die Beamten schließen, dass der Mörder erst zu dieser Zeit den Laden verließ. In derselben Zeitung vom 6. Oktober ist auch die Todesanzeige von Frau Anders zu finden. Diese liest sich wie folgt. Zitat: In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag endete zu uns unbekannter Stunde durch Mörderhand das tätige, unermüdete Leben unserer guten Mutter, Schwieger- und Großmutter und Schwester. Frau verwitwet Anders, geborene Plache. Um stilles Beileid bittet die trauernde Familie Hertel. Die Beerdigung findet Mittwoch früh, 8 Uhr, von der Leichenhalle aus statt. Zitat Ende. 3 Tage später wurde dann die Danksagung abgedruckt. Zitat: Zurückgekehrt von der Bestattung der irdischen Hülle unserer lieben Mutter, Schwieger, Großmutter und Schwester, sagen wir allen für die uns in so reichem Maße bewiesene Liebe und Teilnahme unseren innigsten Dank. Möge Gott alle vor so traurigem Schicksalsschlage behüten. Die trauernde Familie Hertel. Zitat Ende. Gerade der letzte Satz ist doch sehr bezeichnend für das Vorgefallene und drückt auch den Schock über die Umstände des Todes aus. Der Tod von Frau Christiane Anders fand auch Erwähnung in den kirchlichen Nachrichten, die am 12. Oktober in der Tageszeitung veröffentlicht wurden. Hierbei sind alle Geborenen und Verstorbenen im Zeitraum 30. September bis 6. Oktober aufgelistet. Dadurch erfahren wir das Alter der Ermordeten. Sie war 78 Jahre alt, war verwitwet und früher mit dem Gerbermeister Anders verheiratet. Auch hier wird erwähnt, dass sie am 4. Oktober in ihrem Laden ermordet aufgefunden wurde. Der nächste Eintrag im Lokalteil der Gärerer Zeitung findet sich dann erst wieder am 15. Oktober. Der Artikel beginnt damit, dass es so scheint, dass sich noch nichts Neues zum Fall ergeben habe, was zu einer gewissen Unruhe in der Stadt führte. Der Täter schien mit äußerster Vorsicht vorgegangen zu sein, denn er hatte es anscheinend verstanden, alle Spuren zu verwischen. Der Artikel erklärt weiter, dass so viel Aufregung über diese Tat in der Stadt herrscht, dass in jeder Person, die etwas verbrochen hat, der Täter gesehen wird. So soll sich am Sonntag, dem 11. Oktober, eine ganze Menschenmenge am Bahnhof versammelt haben, um einen Verhafteten ankommen zu sehen, von dem man überzeugt war, dass er Frau Anders getötet hatte. Es handelte sich hierbei um einen Mann aus Meuselwitz. Zwei Beamte aus Gera befragten diesen in Zeitz und klärten seine Identität. Er hatte aber ein Alibi für die Tatzeit. Da viele Gererer Unbehagen verspürten, da noch kein Täter dingfest gemacht werden konnte, wirft der Artikel die Idee in den Raum, Detektive aus Berlin anzuheuern, die in solchen Fällen mehr Erfahrung aufweisen. Denn ein solches Verbrechen fand in Gera das letzte Mal im Jahr 1621 statt, so der Artikel weiter. Hierbei wird auf die Chronik von Ferdinand Hahn, Geschichte von Gera und dessen nächster Umgebung, eingegangen, die einen Mord an der verwitweten Frau von Hanfmus beschreibt. Diese wurde in ihrer Wohnung in der Böttchergasse erdrosselt. Zunächst fiel der Verdacht auf ihren einzigen Sohn. Man war von dessen Schuld so überzeugt, dass er während des Begräbnisses seiner Mutter in Ketten lag und nur begleitet vom Militär daran teilnehmen durfte. Erst nach Jahren wurde die wahre Mörderin entdeckt. Es war eine hiesige Bürgersfrau, welche dem Opfer gelegentlich im Haushalt half. Ihre Gier nach Schmucksachen und Silbergeräten soll sie zum Mord verleitet haben. Als Strafe wurde sie mit, Zitat, glühenden Zangen zerrissen und dann gerädert, Zitat Ende. Ob diese Hinrichtung schon auf dem Rabensteine vor dem Schlossgatter stattfand, das wäre im Bereich des heutigen Puschkinplatzes, konnte nicht genau ermittelt werden. Soweit war der Artikel schon verfasst gewesen, bis ein Reporter plötzlich Neues zu berichten wusste. Eine Frau will am Abend des Amthorschen Fackelzuges hinter ihrer Haustür in der Kreizer Gasse ein Gespräch von zwei Unbekannten belauscht haben. Diese sollen über ihre Täterschaft an dem Mord gesprochen haben. Als die beiden Personen weiterliefen, verfolgte die Frau sie, verlor sie dann aber im Gedränge. Einige Tage später will sie sie wiedergesehen haben. Sie ist dann zu den amtlichen Stellen gegangen und hat eine sehr detaillierte Personenbeschreibung abgegeben. Daraufhin hat man am 14. Oktober einen Handarbeiter, der das Schuhmacher- und Maurerhandwerk betrieb, eingezogen. Er wurde dann mit der Frau konfrontiert. Die Ergebnisse dieser Gegenüberstellung waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels noch nicht bekannt und wurden auch später nicht mehr erwähnt. 5 Tage später wird über einen weiteren Mord berichtet, der sich in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober in Triebes ereignet hat und einige Parallelen zu der Tat in Gera aufwies. Es war abends um 23 Uhr, als ein verspäteter Gast in das Wirtshaus der Familie Dietzel eintrat. Die beiden älteren Wirtsleute wollten den Gast eigentlich zu so später Stunde nicht mehr bedienen. Er bat aber um etwas zu trinken und essen, da er, wie er sagte, von Weida komme und nach Zeulenroda ziehen wolle und sich auch nicht lange im Wirtshaus aufhalten werde. Herr Dietzel lässt sich erweichen und bedient den Mann. Seine Frau geht derweilen zu Bett. Doch ein ungutes Gefühl, was sie später zu Protokoll gibt, lässt sie nicht schlafen. Nach 1,5 Stunden des Wartens auf ihren Mann geht sie gegen 1 Uhr wieder hinunter in den Gastraum. Sie öffnet die Tür aber nicht ganz, da sie nur leicht bekleidet ist, sondern ruft nur in den Raum hinein und bittet ihren Mann, zu Bett zu kommen und den Gast zu gehen. Dieser antwortet, dass er sich nur noch eine Zigarette anzünden werde und dann gleich geht und sie doch hereinkommen soll. Da sie aber dafür nicht gekleidet ist, geht sie die Treppe wieder hinauf und wirft die Tür hart ins Schloss, um ihrem Missfallen Ausdruck zu verleihen. Der Mann macht sich daraufhin aus dem Staub und wird noch von 3 Einwohnern beobachtet. Daraufhin geht Frau Dietzel wieder hinunter und erblickt ihren Mann auf dem Boden liegend. Sie rennt zur Haustür, die aber auf unerklärliche Weise verschlossen ist, und ruft durch das Fenster nach Hilfe. Die Herbeieilenden öffnen die Tür und finden den Wirt mit eingeschlagenem Kopf und zerschnittener Kehle im Laden. Sicher war es Frau Dietzels Glück, dass sie nicht in den Laden eingetreten und so dem Mörder ihres Mannes in die Arme gelaufen ist. Vielleicht handelt es sich bei dem Täter um denselben wie in Gera? Dies wird von vielen vermutet. Das scheint sich schon ein paar Tage später nicht zu bewahrheiten, da am Freitag, dem 23. Oktober, in der Gärerer Zeitung zu lesen ist, dass in Leipzig am Montagmorgen ein Mann verhaftet wurde, der einst als Gerbergeselle bei Frau Anders tätig gewesen ist. Er soll eine Uhrkette verkauft haben, an der sich ein Medaillon mit der Abbildung der Getöteten befunden hat. Der Juwelier schlug daraufhin Alarm und der Mann wurde dingfest gemacht. Es wird weiter erklärt, dass die Morde in Gera und Tribis somit anscheinend nicht vom selben Täter verübt worden seien. Hiermit wäre der Fall eigentlich zu Ende. Aber nur eigentlich. Denn nur 4 Tage später wird veröffentlicht, dass dies eine Falschmeldung war und kein Mann in Leipzig festgenommen wurde und somit der Täter immer noch auf freiem Fuß ist. Die letzte Berichterstattung im Jahr 1874 konnte ich am 30.12. in der Zeitung finden. Dort wird nun von einem gewissen und schon verhafteten H. gesprochen, der Täter sein soll. Man hoffe eindringlich, dass sich die Vermutungen über seine Täterschaft bestätigen, so dass das, Zitat, Ländchen von dem Gefühl der Unsicherheit in Bälde befreit werde, welches sich seiner seit jenen beiden in rascher Folge verübten Verbrechen unwillkürlich bemächtigt hat. Zitat Ende. Anscheinend glaubt man, dass Herr H. auch der Mörder des Wirtes in Tribis ist. Dies soll sich bald aber auch als falsch herausstellen. Im neuen Jahr, also 1875, gibt es die aktuellsten Informationen zum Fall am 19. Januar. Ein neuer Verdächtiger wird namentlich erwähnt. Der Harmonikamacher Franz Bernhard Schlör aus Oberreichenau bei Pausa. Wie ist man nun auf diesen Mann gestoßen? Angeblich soll Herr Schlör im Besitz der Pretiosen, also der Kostbarkeiten, gewesen sein, die Frau Anders nach dem Mord geraubt wurden. Weiter erklärt der Artikel, dass Herr Schlör sich dem Raubgut entledigt hat, welches dann durch Beamte sichergestellt werden konnte. Einige Objekte sind aber noch nicht wiedergefunden worden. Darunter beispielsweise eine neusilberne Zylindertaschenuhr, eine Halskette und mehrere goldene Ringe. Es wird daraufhin eine Belohnung von 60 Mark versprochen, wenn man die fehlenden Objekte einreicht und Herrn Schlör einliefert. Die Belohnung wurde vom fürstlichen Ministerium festgesetzt. Auch eine Personenbeschreibung ist Bestandteil des Artikels. So wird Herr Schlör, ein Mann von 25 Jahren, als auffallend klein beschrieben, mit braunem Haar und entweder keinem oder nur einem kleinen Schnurrbart. Die Festnahme Schlörs erfolgte ein paar Tage später. Zunächst wurden Fotografien des Verdächtigen angefertigt, um die weiteren Untersuchungen zu unterstützen. Diese wurden aber nicht in der Zeitung abgedruckt, dennoch kurz in einem kleinen Bericht beschrieben. So soll sich Herr Schlör zur Mittagsstunde am 27. Januar 1875 im Hartmannschen fotografischen Atelier eingefunden haben. Er soll sich, entgegen vieler Gerüchte in der Stadt, sehr ruhig und anständig bei diesem Termin verhalten haben. Die Fotografien, die von ihm angefertigt wurden, zeigen ihn einmal im Brustbild und einmal in ganzer Statur. Bezeichnend ist folgender Satz in der Zeitung. Zitat, auf dem Bild macht es keinen üblen Eindruck. Zitat Ende. Ob man diesmal wirklich den richtigen festgesetzt hat? Im Zuge der Veröffentlichung der Fotografien Schlörs meldete sich ein Büchsenmacher aus Zollenroda bei den amtlichen Stellen. Ihm war Schlör durch sein seltsames Verhalten ihm gegenüber aufgefallen und im Gedächtnis geblieben. So soll Schlör im Herbst 1874 bei ihm zwei Terzerole, also Pistolen, erworben haben. Dabei stellte er sich als Roter aus Mühltroff vor. Die Frau des Büchsenmachers war eben aus diesem Ort, konnte sich aber nicht an den Namen Roter erinnern. Kurz Zeit nach dem Kauf brachte Schlör eine Pistole zur Reparatur wieder. Dabei fragte die Frau des Büchsenmachers ihn über Verschiedenes aus dem Ort Mühltroff aus, wobei er keine einzige Frage beantworten konnte. Ihr kam der Mann schon damals sehr eigenartig vor. Das alles gaben die beiden bei einem Verhör zu Protokoll. Danach wurden die Parteien sich gegenübergestellt. Das Ehepaar konnte Schlör einwandfrei identifizieren. Er hingegen bestritt, die beiden Personen je gesehen zu haben. Er gab zwar zu, im Besitz solcher Waffen gewesen zu sein, sie aber schon viel früher wieder abgegeben zu haben. Die Gegenüberstellung fand im Februar 1875 statt. Die nächste Meldung folgt dann erst 2 Monate später. Aber es ist eine brisante. In einer kurzen Notiz im Lokalteil der Tageszeitung am 18. April ist zu lesen, dass der Angeklagte Schlör bei einem Verhör vor dem Staatsanwalt Mehlhorn 3 Morde gestanden hat. Den Mord in Gera an Frau Anders, den Mord in Triebes an Herrn Dietzel und einen weiteren Mord in Plauen. Wann dieser stattfand, konnte ich nicht ermitteln, da keine weiteren Daten genannt werden. Es ist nur herauszulesen, dass es der erste Mord war, den Herr Schlör begangen hat. Sein Geständnis wird in Gänze am 21. April 1875 in der Zeitung abgedruckt. Dort ist Folgendes zu lesen. Zitat: Sonnabend morgens klopfte Schlör wiederholt und heftig an seine Zellentüre. Nach dem Öffnen derselben verlange er, vor den Herrn Staatsanwalt geführt zu werden. Trotzdem ihm dies verweigert wurde, bestand er auf seinem Verlangen, indem er betonte, er habe ein kleines Geständnis abzulegen. Nach dieser Eröffnung wurde er vorgeführt und gestand nun unter Simulation von religiösem Wahnsinn seine unseligen Taten ein. Wie weit die Frechheit des Menschen geht, mag aus folgenden Einzelheiten erhellen. Auf die Frage, warum er seinerzeit den an dem Waldaufseher bei Plauen verübten Mord nicht eingestanden habe, erklärte er, dass damals seine Zeit noch nicht gekommen gewesen wäre und dass ihn sein lieber Vater im Himmel noch zu weiterem Ausersehen gehabt habe. Über die Motive zu dem Anderschen und Dietzelschen Mord gibt er an, dass diese Leute reif gewesen seien und so weiter. Um seinen simulierten Wahnsinn mehr Wahrscheinlichkeit beizulegen, legte er sich auch aufs Prophezeien, indem er während seines Geständnisses erklärte, dass in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag ein großes Erdbeben entstehen würde. So lächerlich auch all diese Manöver sind, so tragen sie doch alle den Stempel der raffiniertesten Berechnung, indem er versuchte, seine Richter über seinen geistigen Zustand zu täuschen. Nachdem ihm durch die gravierendsten Umstände die Möglichkeit genommen war, noch länger auf dem Leugnen zu beharren, glaubt er die einzige Möglichkeit, sich der wohlverdienten Strafe zu entziehen, in der Simulation von Wahnsinn zu finden. Zitat Ende. Nach seinem Geständnis folgte eine Reihe an Überlegungen, wo die Verhandlung stattfinden sollte. Im Mai hieß es noch, dass er zunächst nach Zwickau verlegt werde, um zunächst für den Mord in Plauen angeklagt zu werden. Dies wurde aber wieder verworfen und es fand nur eine Vernehmung über den Plauenschen Mord durch Herrn Staatsanwalt Stein aus Glauchau hier in Gera statt. Erst im September stand dann endgültig fest, dass die Gerichtsverhandlung in Weimar abgehalten wird. Am 30. September wurde Schlör nach Weimar überführt und die Verhandlung fand am Freitag, dem 1. und Samstag, dem 2. Oktober 1875 statt. Dabei wurde er zum Tode verurteilt. Das Urteil selbst sollte in Gera vollstreckt werden. Dafür wurde Schlör am Dienstag, dem 5. Oktober, mit einem Güterwagen und in Begleitung zweier Gendarmen zurück nach Gera transportiert. Er soll auffallend bleich bei seiner Ankunft gewesen sein, aber frech in seinem Benehmen. Am Bahnhof selbst hatte sich eine ungeheure Menschenmenge versammelt und ihn mit Schimpfwörtern begrüßt. Das Urteil musste noch vom Fürsten genehmigt werden, der dies kurz nach Erscheinung des Artikels auch tat. Bis zur Hinrichtung gab es noch einige Gerüchte über Schlör. So soll er sich in seiner Zelle eine Spitzmaus abgerichtet haben, welche er gefüttert und gezähmt hat. Diese soll sogar auf seine Lockrufe erschienen sein. Auch die Sperlinge in den benachbarten Gärten soll er gefüttert und gelockt haben. Wie viel Interesse am Täter bestand, zeigt auch, dass das angefertigte Bild des Mörders in einem Schaukasten auf der Sorge aufgehängt und von den Gärerern förmlich belagert wurde. Bernhard Schlör selbst wurde erst am 16. Oktober 1875 das Urteil überbracht. Er wird hingerichtet, und zwar am 22.10.1875. Die Hinrichtung fand im Gefängnishof in der Nähe der Kaserne statt. Das wäre heute das Gebiet Rudolf-Diener-Straße, Amthor-Straße. Dieser Hof bot nur Platz für ca. 100 Personen, sodass auch nur so viele Karten ausgegeben werden konnten, um der Hinrichtung beizuwohnen. Der Scharfrichter war ein Herr Hübner aus Saalfeld, der Herrn Schlör mit dem Beil hinrichten sollte. Hübner wird als ein älterer Herr von etwa 60 Jahren beschrieben, der schon eine reiche Erfahrung mit Hinrichtungen aufweist. Die Hinrichtungsstelle war ein einfacher Block, der eingegraben und von einem Greis aus Sand umschlossen war. Und dann war er da, Freitag, der 22. Oktober 1875, der Tag, an dem der Dreifachmörder Bernhard Schlör hingerichtet wurde. Morgens früh wurde die Hinrichtung vollzogen und am nächsten Tag ein ausführlicher Bericht über die Ereignisse veröffentlicht. So soll Schlör vom Verhalten her keine Veränderungen gezeigt haben, keine Spur von Reue und auch keine Anzeichen von Furcht oder Angst. Seine Mutter, die ihn verabschieden wollte, wies er barsch zurück. Man mahnte ihn noch, doch in sich zu gehen und seine Verbrechen zu bereuen. Daraufhin erwiderte er, er habe nicht das Geringste zu bereuen. Ja, die schönsten Tage seines Lebens seien diejenigen gewesen, an denen er seine Opfer gemordet habe. Schlör soll die Nacht zuvor auch ruhig geschlafen und am Morgen einen Kaffee verlangt haben. Danach wusch er sich und kleidete sich an. Um 6:30 versammelten sich die Teilnehmer im Saale des fürstlichen Kreisgerichts. Das wäre Gebiet Rudolf-Diener-Straße, Schlossstraße. Bevor sie kurz nach 7 Uhr auf den Richtplatz geleitet wurden. Die verschiedenen Behörden nahmen links von der Hinrichtungsstelle Platz und die restlichen Teilnehmer auf der rechten Seite. In den Fenstern der umliegenden Gebäude standen Menschen dicht gedrängt und sogar auf den Dächern der Häuser waren sie zu sehen. Zahlreiches Militär sicherte auch die Sorge und die Schlossstraße ab, damit die Hinrichtung nicht gestört werden konnte. Als Schlör auf den Richtplatz geführt wurde, wirkte er sehr ruhig und hörte abermals die Verkündung seines Todesurteils. Er bestieg dann den Platz mit dem Block, zog sich Rock, Weste und Halstuch aus, knöpfte sich das Hemd auf und kniete vor dem Block nieder. Alles mit Ruhe und einer gleichgültigen Miene. Schlör wurde dann von den Gehilfen des Scharfrichters mit Riemen über den Hals auf den Block befestigt und Seile wurden an seine Hände und Füße gebunden. Die Hinrichtung wurde vom Sohn Hübners durchgeführt. Zunächst nahm er die Lederhülle des Beils ab, bevor er es ein- oder zweimal in der Hand wog. Die letzten Worte Schlörs waren: So ist es gut. Dann ließ der Scharfrichter das Beil rasch niedersinken. Der Kopf Schlörs rollte vornüber und der Rumpf sackte nach hinten zurück. Die Menge jubelte und schrie Hurra! Die Gehilfen Hübners lösten dann die Stricke und begannen die Spuren der Exekution zu beseitigen. Nach der Hinrichtung Schlörs wird der Körper an die medizinische Fakultät nach Jena übergeben. Die Zeitung wendet sich sofort danach an den Dekan der Fakultät und bittet um einen Obduktionsbericht für die Gärerer Zeitung. Als Antwort erhalten sie folgende Worte. Zitat: Ich kann Ihnen nur melden, dass die Leiche mit Anfang nächster Woche den Studenten zur Übung im Sezieren übergeben wird und dass kaum etwas das größere Publikum Interessierende dabei sich ergeben wird. Sein Gehirn sieht ganz aus wie andere Gehirne und sein übriger Körper dürfte kaum sich in irgendeinem Punkte von denen anderer gewöhnlicher Sterblicher unterscheiden. Sollte sich indessen etwas Besonderes ergeben, so werde ich es Ihnen melden. Hochachtungsvoll Professor Schwalbe, Direktor der Anatomie. Zitat Ende. Der letzte Eintrag, den ich zu Schlör in der Tageszeitung finden konnte, war am 27. Oktober 1875. Darin wird beschrieben, dass ein Gerücht seine Runden zieht, dass im Kreisgericht ein Brief eingetroffen sei, in dem ein Mann um nähere Angaben bittet, ob der hingerichtete Bernhard Schlör sein Sohn sei. Der Mann selbst wohne in der Nähe von Berlin und betreibt dort eine kleine Kellerwirtschaft. Ob es diesen Brief gab und wie der Ausgang dieser Sache war, konnte ich leider nicht mehr in Erfahrung bringen. Ja, was ein Fall. Ich dachte ja zunächst, mit der Festnahme des angeblichen Gesellen wäre der Fall abgeschlossen gewesen. Dass ich dabei eine solche grausame Geschichte eines Serienmörders entdecken würde, hätte ich bei aller Liebe nicht gedacht. Als Quellen für diesen Fall habe ich ausschließlich die Gärerer Zeitungen aus den Jahren 1874 und 1875 verwendet. Außerdem die Chronik von Ferdinand Hahn über den Fall im Jahr 1621 und ein Adressbuch, um das Lederwarengeschäft genau benennen zu können. Das war die 18. Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera. Wir hoffen natürlich, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten werden. In der kommenden Folge begrüßen wir wieder Herrn Dr. Alexander Jörg. Dieser gab uns schon Einblicke in die Geschichte der Gärerer Friedhöfe und nahm uns auf einen Spaziergang zu spannenden und interessanten Lost Places mit. Nun blickt er mit uns auf die Ostmoderne. Die Architektur, die vor allem zwischen dem Ende der 1950er bis Mitte der 1970er Jahre in der ehemaligen DDR vorherrschte und von der sowohl die Innenstadt Geras als auch viele Stadtteile bis heute beeinflusst wurden. Ich freue mich schon jetzt auf seine Ausführungen. Bis dahin und auf Wiederhören!